Die Predigt am vergangenen Sonntag war ja ein nicht ganz einfacher Einstieg in diese Predigtreihe mit Gott Neues wagen. Und für alle, die letzte Woche nicht dabei waren, mache ich so eine kurze Rückblende. Es ging um das Leben eines Mannes und soll auch in den kommenden Wochen um das Leben eines Mannes aus der Bibel, aus dem Alten Testament gehen. Ein Mann mit dem Namen Nehemiah, nach dem ein biblisches Buch auch im Alten Testament benannt ist. Und Nehemiah arbeitete als hoher Beamter, als sogenannter Mundschenk am Hof des persischen Königs Artaxerxes I., so im 5. Jahrhundert vor Christus. Und da in Persien, da hörte er von der Not seiner Volksgenossen, die in Jerusalem lebten. Er lebte am Königshof, Jerusalem war relativ weit weg, aber er bekam einen Bericht, dass es dort ziemlich schwierig gerade ist. Und das war die Ausgangssituation und Nehemiah ließ sich von dieser Not treffen. Er war zutiefst betrübt, es führte ihn ins Gebet, es führte ihn auch ins Bekenntnis eigener Schuld. Und es ging am vergangenen Sonntag um die Frage, inwieweit diese Situation in unserem Umfeld, die Lage von Gottes Sache in unserer Zeit, uns noch berührt und was das so mit uns macht, wenn wir von so etwas hören, ob uns das noch ins Gebet treibt. Und Nehemiah sieht diese Herausforderung, er betet, er klagt und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie geht es weiter? Was wird jetzt daraus? Wird daraus irgendeine größere Sache oder verläuft es wieder so im Sand? Und da geht es heute weiter. Inwieweit schafft er es, etwas davon in die Praxis zu übertragen? Und das ist dann vielleicht auch die Übertragung für uns. Da, wo wir den Eindruck haben, unser Herz ist angesprochen, auch von dem, was wir gehört haben, vielleicht von der Not anderer Menschen, unser Herz ist angesprochen von dem, was wir aus Gottes Wort gehört haben, wie geht es dann weiter? Und für Nehemiah war das natürlich eine ganz spezielle Herausforderung, denn er war Beamter am Hof dieses Königs und seine große Frage war jetzt, wie kann es ihm gelingen, diesen König irgendwie so zu bewegen, dass er von diesem König Unterstützung bekommt? Und vielleicht kennen einige hier die Fernsehshow Die Höhle der Löwen. Da müssen solche Start-up-Gründer vor so ein paar potenten Investoren ihre Firmenidee präsentieren und sie dann überzeugen, dass das eine gute Geschäftsidee ist. Sie haben so wenige Minuten Zeit und müssen dann sagen, das ist unser Projekt und dafür hätten wir gerne finanzielle Unterstützung. Und so ähnlich ging es vermutlich auch Nehemiah in dieser Situation, dass er wusste, ich stehe jetzt gleich dann irgendwann vor diesem König und ich habe nicht viel Zeit und ich weiß nicht, wie der reagiert und irgendwie muss es doch gelingen, dass der auf mein Anliegen wohlwollend reagiert. Er bereitet sich gut vor und er erlebt Gottes Führung und von beidem können wir etwas mitnehmen für Herausforderungen, die wir vielleicht so aktuell erleben. Begleitet von Gottes Führung, neues Wagen, so habe ich das mal für heute genannt. Und der Text für die Predigt steht im zweiten Kapitel des Nehemiah-Buches, Nehemiah 2, die Verse 1 bis 10. Da heißt es folgendermaßen: 4 Monate waren seither, also seitdem er diesen Bericht gehört hat, vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, worum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrat und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Bet-Horon und Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Nehemia in dieser Höhle des Löwen. Und als erstes schauen wir uns an, was Nehemias Vorbereitung ausmacht. Der erste Gedanke. Die Zeitrechnung am Anfang macht deutlich, Nehemia hat sich Zeit gelassen. 4 Monate sind seitdem vergangen. Das heißt, man kann sich vorstellen, er hat 4 Monate lang immer wieder über diese Frage, wie kann ich dieses Anliegen beim König platzieren, Zeit genommen. Er hat abgewogen, er hat geplant und er hat vor allem wahrscheinlich auch gebetet in dieser Zeit. Und in unserer Situation kann es natürlich diese Momente geben, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, da spricht mich eine Herausforderung, eine Not an, da habe ich nicht 4 Monate Zeit und ich kann nicht erst so lange abwägen. Aber es kann diese Situation geben, wo ich weiß, okay, wahrscheinlich habe ich diesen einen Versuch und der muss sitzen, das muss gut überlegt sein, wie lang auch immer diese Planungszeit ist. Ich glaube, was wir hiervon lernen können, ist auch in unserem Leben, ganz egal um welches Thema es geht, Planung, abwägen, überlegen, das ist nicht ungeistlich. Eine Strategie zu haben, das ist auch nicht ungeistlich. Gott hat uns auch einen Kopf und einen Verstand gegeben, um ihn einzusetzen und eben abzuwägen, was ist gut. Das Problem für Nehemia war ja, dass er es mit einem König zu tun hatte und so ein König in der damaligen Zeit, der war auch schon mal schnell launisch. Also der war ja der unumschränkte Alleinherrscher, der war wenig an Recht und Gesetz gebunden. Und wenn man da als unverschämt wahrgenommen wurde, und der bekam sicherlich jeden Tag eine Menge von Bitten von irgendjemand vorgetragen, der wollte, dass doch irgendwie man sich da einsetzt. Und wenn das als unverschämt wahrgenommen wurde, dann konnte man auch mal recht schnell weg vom Fenster sein und dann war die Chance vorbei. Und dann kommt dieser Moment, wo Nehemia vom König angesprochen wird. Und man merkt, jetzt steht er so im Fokus, der Scheinwerfer geht an, Nehemia steht im Fokus und es heißt nicht umsonst da, ich erschrak heftig, weil er weiß, jetzt ist es soweit. Aber allein diese Taktik, wie er dahin kommt, dass der König ihn anspricht, zeigt auch schon etwas von seiner Überlegung, seiner Vorbereitung. Denn traurig sein in der Gegenwart des Königs war eigentlich auch nicht erlaubt. Man sollte ja dafür gute Stimmung sorgen. Also Nehemia war immer dafür da, ihm das Essen zu bringen. Und da sollte man nicht miesepetrig reinschauen, sondern man musste ja immer dafür sorgen, dass es dem König auch gut geht. Also traurig schauen, das hätte auch ein Kündigungsgrund sein können. Und Nehemia musste überlegen, wie kriege ich das hin, dass der König mich anspricht, es gleichzeitig aber nicht als unverschämt wahrnimmt. Und er versucht in dieser Gemengelage diesen Weg zu finden, denn er wusste eben, ich kann nicht einfach ein Formular für die Beantragung von Fördermitteln ausfüllen, wie man das vielleicht heute machen würde. Ich muss Aufmerksamkeit erregen, aber ich darf keinen Ärger erregen. Nicht einfach. Und dann kommt für Nehemia noch etwas erschwerend dazu. Ich habe beim letzten Mal schon gesagt, wahrscheinlich war Jerusalem deshalb zerstört, weil der dortige Statthalter und dann auch die Menschen in Jerusalem Teil einer so innerpersischen politischen Streitigkeit waren. Das heißt, Jerusalem hatte irgendwie eigentlich auf der falschen Seite gestanden und deshalb war es wahrscheinlich auch im Zuge einer Strafexpedition mit zerstört worden. Das hätte also gut sein können, dass wenn der König das Wort Jerusalem hört, das dann gleich vorbei ist, weil er mit diesem Unruhestiftern da hinten jenseits des Euphrat eigentlich schon genügend Ärger hatte. Und jetzt kommt Nehemia auch noch. Also, das alles ist die Ausgangssituation. Das alles zeigt nochmal mehr, wie sehr es eine gute Vorbereitung brauchte. Und das erklärt dann vielleicht Nehemias Angst. Ich erschrak heftig. und dann auch seine Taktik, dass er natürlich mit sehr viel Wohlwollen, wie man das so macht, dem König begegnet, mit den entsprechenden Grußformeln. Und dann macht er das noch sehr schlau. Er erwähnt nämlich den Namen Jerusalem erstmal überhaupt nicht. Damit der König nicht gleich sagt, oh, Jerusalem, geh mir weg, da spricht er erstmal nur von der Stadt seiner Väter, ganz taktisch geschickt. Und dann noch sehr schlau gelöst, es heißt da im Vers 6, der König, neben dem die Königin saß, und sehr wahrscheinlich vom Begriff, der da gebraucht wird, war es nicht die Frau des Königs, sondern so die Königin Mutter, die Queen Mom gewissermaßen, die saß auch noch mit dabei. Und dann sagt Nehemia, die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, das sagt er zweimal. Also er ehrt so die Vorfahren, er ehrt das Alter, er spricht die Totenverehrung an und konnte damit gerade, wenn die ältere Dame noch mit dabei sitzt, noch eher auf Wohlwollen rechnen. Und das führt dann dazu, dass er überhaupt die Chance bekommt, sein Anliegen vorzubringen. Der König fragt ihn ja sogar, was ist denn deine Lösung dafür? Und jetzt hat er eben diese Chance. Wenige Minuten, ich muss jetzt meinen Plan vortragen. Und Nehemia hat das gewusst. Er hatte diese Monate Zeit. Und was er jetzt sagt, das klingt ja fast ein bisschen wie, ja, ich will nicht sagen auswendig gelernt, aber man merkt, er hat eine Strategie und er kann dem König sagen, ja, ich bin nicht nur innerlich bewegt und mich beschäftigt es, dass meine Vorfahrenstadt da in Schutt und Asche liegt, sondern ich habe tatsächlich einen konkreten Plan und das ja nochmal umso mehr, denn Nehemia war ja kein Baumeister, er war kein Bauingenieur, er war da Hofbeamter, Mundschenk, und seine Vorbereitung führt dazu, dass der König merkt, okay, das ist für Nehemia nicht nur eine emotionale Schnapsidee, die er mal schnell hatte, das ist ein ernstes Unterfangen. Und Nehemia weiß, was es braucht. Begleitschreiben an die Statthalter, wo er da durchreisen muss. Referenzen für den Verwalter der königlichen Wälder, damit er an das Baumaterial kommt. Also er weiß schon, wer sind die Menschen. Und dann kann man sich vorstellen, dass der König überlegt, was mache ich jetzt mit diesem Nehemia? Schicke ich den in diese Stadt? Kann ich den hier entbehren? Deswegen fragt er ja auch, wie lange wirst du denn unterwegs sein? Und dann hat der König wahrscheinlich gemerkt, okay, der hat sich das überlegt und es könnte ja für mich auch etwas Gutes haben, wenn ich in dieser Provinz da hinten jemanden habe, der einen guten Draht zu mir hat, wenn ich da einen Vertrauten sitzen habe, das könnte ja einen wichtigen Beitrag zur Befriedung des ganzen Reiches leisten. Die gute Vorbereitung leistet einen Beitrag zum Erfolg. Nehemia bekommt, was er will. Jetzt reisen wir aus dem 5. Jahrhundert vor Christus in unser 21. Jahrhundert nach Christus. Und wir merken, etwas Neues zu wagen, Veränderung zu erleben, auch Schritte mit Gott zu gehen, das hat immer zwei Seiten. Und die eine Seite ist das, was ist mein Beitrag. Da, wo ich merke, ich möchte in meinem Leben gerne etwas ändern. Ich möchte, dass in meinem Leben etwas neu und anders wird. Oder ich habe in meinem Leben in der kommenden Zeit eine Herausforderung vor mir, wo ich weiß, das steht an. Und dann wäre der erste Teil, der erste Beitrag eben das, was auch Nehemia hier macht. Sich nicht nur hinsetzen und abwarten, dass irgendwann der günstige Zeitpunkt kommt, sondern eben das einsetzen, was er hat. Sein Organisationstalent, seine Gaben. Und nicht einfach abzuwarten. Also nehmen wir mal ein ganz banales Fallbeispiel für alle die, die vielleicht in diesem Jahr auf den Schulabschluss warten oder die wissen, die nächste Prüfungssituation im Studium, die kommt. Was ist dein Plan, um dahin zu lernen? Was ist deine Strategie, um die Zeit bis dahin einzuteilen? Welche Schritte willst du gehen und welche Ressourcen sollst du dafür verwenden? Oder da, wo du dir persönlich eine Erneuerung und Veränderung wünschst in deinem Leben. Vielleicht eine neue Gewohnheit, die du gerne einüben möchtest. Was ist das, was du konkret tun willst, um das anzugehen? Was ist ein konkreter Schritt? Und dann können wir das natürlich auch auf uns als Gemeinde übertragen. Wir fragen uns immer wieder, wie gelingt es, dass wir miteinander mit Gott in Kontakt kommen, dass wir wachsen im Vertrauen zu ihm, dass wir ihn besser kennenlernen. Und wir müssen uns fragen, wie können wir das, was wir tun, so gestalten, dass es diesem Ziel dient? Wie können wir so kommunizieren, dass es diesem Ziel dient? Ja, keine Frage, es gibt den zweiten Teil der Geschichte und das ist Gottes Führung im Hintergrund und das ist ganz entscheidend, aber wir sollen ihm ja auch nicht im Weg stehen. Und ich glaube, wir können ihm manchmal auch im Weg stehen, wo wir unseren Beitrag eben verpassen. Nehemia bereitet sich vor und wir können eben davon lernen, eine gute Vorbereitung, eine gute Strategie für unsere Herausforderungen. Das ist nichts Ungeistliches, aber, und das ist ja das Zweite, er erlebt, dass Gott im Hintergrund die Dinge in der Hand hat und dass das, was vordergründig passiert, die eine Seite der Medaille ist und Gottes Handeln im Hintergrund ebnet die Wege. Und das ist eben der zweite Gedanke, Gottes Führung. Nehemia ist sich dessen auch bewusst. Er weiß, ich kann tun und machen, aber ich bin nur ein einfacher Hofbeamter, vielleicht mit einer nicht ganz schlechten Stellung, aber das ist der König und das ist der damals mächtigste Mann vermutlich der damals bekannten Welt und den werde ich nicht einfach so überreden können. Und er weiß, er ist abhängig in dieser Situation von Gott. Die beste Strategie hätte diesen Moment trotzdem so nicht schaffen können. Er weiß, dass er das nicht alleine schafft, aber er weiß eben auch, dass er in dieser Situation nicht alleine ist. Er weiß, ja, vor mir steht dieser König, aber hinter mir steht Gott. Und das kommt in dem Text so an mehreren Stellen immer wieder zum Ausdruck. Nicht nur, weil er sich eben schon mal 4 Monate des Betens und Plans Zeit genommen hat, sondern als der König ihn anspricht, da heißt es bewusst noch einmal, ich flehte zum Gott des Himmels. Also Nehemia antwortet, aber vorher betet er nochmal um diesen Beistand, weil er weiß, ich werde in dieser Situation es nicht alleine hinkriegen. Ich brauche diese Weisheit und ich brauche jetzt das Eingreifen Gottes. Und ich finde das so beeindruckend, dass dieses Gebet und diese Verbindung mit Gott für Nehemia nicht nur so eine Pflichtübung am Anfang des Tages ist. Da hat er morgens mal schnell gebetet und es hatte mit dem Rest des Tages nichts mehr zu tun. Sondern es ist so eine Verbindung, die sich durch den ganzen Tag zieht. Es ist Ausdruck so einer gelebten Beziehung und Abhängigkeit von Gott. Und er weiß, ich kann mit Gott reden, jederzeit und an jedem Ort. Und ich kann darauf vertrauen, dass er mir jetzt auch in dieser Situation Weisheit schenkt. Und er hat offensichtlich das Vertrauen, dass das auch etwas nutzt. Dass das eben nicht nur so ein, naja, das macht man eben auch noch, sondern dass es wirklich gut und wichtig ist. Er rechnet mit Gott. In unserem Alltag sind die Planung, die Strategie, die Vorbereitung gut und wichtig. Und Gott kann eben auch gerade dadurch wirken, aber die Geschichte erinnert uns daran, dass wo immer wir so etwas vor uns haben, was unsere eigenen Kräfte und Grenzen übersteigt, dass das Entscheidende doch von Gott kommt. Nehemia zieht am Ende das Fazit in Vers 8, der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Oder nach anderer Übersetzung, die gnädige Hand Gottes war über mir. Gott hat die Wege im Hintergrund geebnet. Gott hat das in der Hand gehabt. Gott hat auch diesen König in der Hand gehabt und seine Autorität war noch größer als die Autorität dieses Königs. Was kann das jetzt für uns bedeuten? Da, wo dieses Jahr mit unseren persönlichen Herausforderungen, vielleicht auch mit den uns persönlich gesteckten Zielen und Projekten wartet. Es geht nicht darum, sich nur hinzusetzen und nichts zu tun und zu hoffen, dass Gott schon alles macht. Braucht ja für die Prüfung nicht zu lernen, ich bete vorher oder so. Und trotzdem ihn mit hineinzunehmen und zu wissen, das ist nicht nur der Lückenbüßer. Das ist nicht nur der, der dann das ausbügeln muss, was ich nicht geschafft habe, sondern das ist der, der im Hintergrund ganz entscheidend mit dabei ist. Genauso da, wo wir uns wünschen, in unserem Leben geistlich verändert zu werden, wo wir uns wünschen, irgendetwas loszuwerden. Gott kann Wunder tun und er kann so eingreifen, ohne dass er uns dazu braucht und gleichzeitig handelt er meistens auch durch uns und andere Menschen an uns. Und das ist alles gut und gleichzeitig brauchen wir das feste Bewusstsein und das feste Vertrauen, dass die besten Strategien und Pläne alleine nichts helfen werden. Und das gilt ja auch für Gemeinde. Die besten Programme und Konzepte und Themen und Dinge, die ich ausarbeiten kann, alleine werden es nicht machen, wenn Gott nicht seinen Segen darauf legt. Es ist Gottes Sache. Und er lenkt die Dinge im Hintergrund, darauf können wir vertrauen. Und das kann dann natürlich auch bedeuten, dass Dinge mal anders laufen, als wir das uns ausmalen. Das kann sein, dass Dinge anders kommen, als unsere perfekte Planung das doch vorgesehen hätte. Aber wenn Gott der ist, der im Hintergrund führt und lenkt und leitet, dann darf er das auch. Es kann bedeuten, dass er zur richtigen Zeit die Türen auftut. Und es kann natürlich dann genauso auch bedeuten, dass er sie schließt. Und beides auszuhalten oder beides hinzunehmen, ist auch eine Lernaufgabe. Und ich denke, wir haben als Gemeinde beides erlebt, auch in den vergangenen Jahren. Man hat erlebt, dass man Dinge geplant und getan und gemacht hat. Und sichtbar gab es wenig an Erfolg, wenn man das überhaupt so benennen darf. Und genauso haben wir das erlebt, dass Gott zur richtigen Zeit die richtigen Türen auftut, die richtigen Menschen zusammenbringt und die richtigen Dinge ordnet. Sei es das Zusammenkommen verschiedener Faktoren und Kombinationen beim Anbau dieses Gemeindehauses oder sei es auch der Prozess zur Anstellung unserer Jugendreferentin, wo wir gemerkt haben, wir konnten planen und wir konnten machen, aber dass zur richtigen Zeit die richtigen Personen dazukommen, das konnten wir eben nicht tun. Wenn Gott der ist, der das Entscheidende tun muss und tut, dann ist es eben umso wichtiger, dass wir uns dieser Verbindung im Alltag bewusst sind. Und dass wir in unserem persönlichen Leben diese Verbindung leben und pflegen, so wie Nehemia, der das mit in seinen Alltag reinnimmt. Und dass wir eben auch als Gemeinde uns bewusst sind, es geht nicht nur um die aktiven Zeiten, wo wir etwas tun und machen, sondern wo wir eben auch die scheinbar stillen, vielleicht auch manchmal auf den ersten Blick unproduktiven Zeiten haben. Gebetstreffen und Gebetszeiten, das ist nicht nur so das Feigenblatt für die, die praktisch nicht mehr mit anpacken können, sondern es ist ein Ausdruck der Abhängigkeit von Gott. Und wenn wir das ernst nehmen, dann ist Gebet eben nicht nur so etwas, was wir, weil man es eben macht, am Anfang und am Ende unserer Treffen irgendwie auch noch macht, sondern ein zentraler Bestandteil. Und wie oft habe ich mich selber bei solchen Formulierungen ertappt, wie: Kann jemand am Anfang noch kurz beten? Und es ist so die Gefahr, es wird zu so einer, ja, man macht es ja auch noch. Aber rechnen wir wirklich damit, dass das etwas Entscheidendes ist und dass das tatsächlich auch etwas bewirkt? Es ist also gut, was immer uns dabei hilft, das mit in den Alltag zu nehmen und in den Alltag zu integrieren. Im Grunde genommen ist ja das einfache Gebet vor dem Essen schon so eine beständige Erinnerung zu verschiedenen Zeiten im Alltag. Aber vielleicht gibt es da auch noch andere Punkte und Zeiten, wo ich das bewusst einüben kann. Vor Beginn der Arbeit, vor wichtigen Aufgaben. Vielleicht ist es für manche auch eine Hilfe, sich wirklich feste Zeiten am Tag dafür einzuräumen. Gott ist der, der im Hintergrund wirkt. Gott ist der, der uns auch in unseren Herausforderungen führen und leiten möchte. Und er ist der, der die Fäden in der Hand hat und der das, was er in seinem Plan vorwärts bringen will, auch gegen mögliche Widerstände weiter voranbringt. Das wird in den nächsten Wochen dann immer wieder noch Thema sein. Da, wo Gott anfängt zu wirken, da gibt es Widerstand. Und hier ist es ja wie so ein Cliffhanger, der sagt, es könnte spannend werden. Der letzte Abschnitt dieses Textes, den ich gelesen habe, der Statthalter Sanballat aus Bet-Horon und Tobia, sein Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Und man ahnt so, okay, da könnte sich ein Konflikt anstehen und zusammenbrauen, den man jetzt noch nicht sieht, wo man auch noch nicht genau weiß, was das mit sich bringt, wo wir gespannt sein können, wie das dann weitergeht. Und wo man eben auch merkt, da wo wir uns mit Gott auf den Weg machen, da wird es auch Widerstand und Auseinandersetzungen geben. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott uns in diesen Herausforderungen führt und wir können uns vertrauensvoll an ihn wenden, an den, der der große und souveräne Gott ist. Und jetzt kann man natürlich sagen, das sagt sich so leicht. Woher kann ich das überhaupt wissen, dass wir uns an diesen Gott so vertrauensvoll wenden können? Woher können wir das wissen, dass es nicht nur so der große, souveräne, allmächtige Gott im Hintergrund ist, der die Dinge lenkt und wir sind irgendwie so die kleinen Figuren auf dem Spielfeld? Und es ist gut, dass wir das wissen können, dass wir uns an diesen Gott wirklich vertrauensvoll und in so einer gelebten Beziehung wenden können. Und wir können das tun, weil er selbst die Voraussetzungen dafür geschaffen hat. Und die Geschichte sagt es nicht direkt, aber sie erinnert uns eben doch daran, weil wir eine gewisse Parallele aus dem, was hier passiert, ziehen können, zu dem, was später in der Bibel passiert. Das ist der dritte Gedanke, eine Erinnerung. Und das ist mir jetzt wichtig, das ist jetzt einfach nur eine Parallele und vielleicht eine Anwendung. Das ist nicht irgendwie jetzt verborgene Bedeutung in diesem Text, den man irgendwie nur mit besonderem Spezialwissen da ausgraben kann. Aber woher können wir das wirklich wissen, dass Gott ein offenes Ohr für unsere Anliegen hat? Ist ja nicht selbstverständlich. Woher können wir das wissen, dass wir den tatsächlich so mit in unseren Alltag nehmen können? Dass wir uns so an ihn wenden können? Nehemia tritt hier vor dem König ein. Für sein Anliegen, aber ja im Grunde genommen auch für das Anliegen seines Volkes. Er wird zum stellvertretenden Fürsprecher der Sache Gottes in Jerusalem. Und es erinnert uns daran, dass wir genau so einen Fürsprecher brauchen vor Gott, der uns diesen Zugang zu Gott ermöglicht. Und es erinnert uns aber auch daran, dass es einen solchen Fürsprecher gibt. In der Bibel lesen wir davon, dass genau dazu Jesus gekommen ist, als Sohn Gottes, damit wir so einen Zugang zu Gott haben. Er ist so ein Fürsprecher, er ist der Anwalt, der unsere Sache bei Gott vertritt. Er ist gekommen, um einen für uns versperrten Weg bei Gott wieder frei zu machen. Und wenn Jesus für uns eben diese Bedeutung bekommt, und das ist eine persönliche Sache, wenn wir anfangen, auf ihn zu vertrauen, dass er tatsächlich diesen Weg frei macht, dann können wir das ganz sicher wissen, dass Gott ein offenes Ohr für uns hat, weil wir diesen Fürsprecher haben, der uns diesen beständigen Zugang zu ihm ermöglicht. Wo wir auch wissen können, bei diesem Gott, da müssen wir nicht mehr darauf hoffen, dass wir einen günstigen Moment erwischen. Und wenn wir das Falsche sagen, dann sind wir weg vom Fenster und dann ist es vorbei. Sondern wir können wissen, weil es diesen Fürsprecher Jesus gibt, dann stehen wir nicht mehr einem Willkürherrscher wie dem persischen König gegenüber, sondern stehen wir einem guten Vater im Himmel gegenüber. Und wir können unsere Themen mutig vorbringen. Mutig können wir vor seinen Thron kommen. Das werden wir gleich auch noch singen. Und es gilt auch dann, wenn wir den Eindruck haben, dass wir eigentlich versagt haben, dass wir doch eigentlich da gar nicht mehr den Zutritt verdient haben. Nehemia konnte auch für die Israeliten beim König eintreten, die gerade nicht in seiner Gunst standen. Und weil wir wissen, dass wir durch Jesus Gott auf unserer Seite haben, können wir auch im Alltag wissen, der ist dann auch auf unserer Seite bei dem, was uns begegnet. Bei dem, was uns herausfordert, bei dem, was uns vielleicht auch überfordert, bei den Themen, die uns beschäftigen. Wir können das alles vor Gott bringen und wir können darauf vertrauen, dass er das offene Ohr hat und wir müssen nicht denken, es könnte gerade unpassend sein. Und wir können uns als Gemeinde und auch persönlich auf diesen Weg mit Gott machen, weil es Jesus gibt und wir deshalb den großen Gott hinter uns haben. Und wir können ihn mit in unseren Alltag nehmen und damit rechnen, dass er in jeder Situation, den ganz herausfordernden und auch den ganz banalen, bei uns ist. Und dann können wir in persönlichen und in gemeindlichen Herausforderungen überlegen, was ist unser Beitrag und unser Bestes geben, und gleichzeitig ganz gelassen darauf vertrauen, dass Gott im Hintergrund die Dinge in der Hand hat und dass er lenkt. Und gerade weil wir das wissen, können wir uns dann auch wieder dafür einsetzen und im Alltag mit ihm leben, weil wir ihn an unserer Seite haben. Und genau das stellt uns das Abendmahl vor Augen, das wir jetzt gleich feiern. Und ich lade uns ein, diesen persönlichen Zuspruch da noch einmal ganz neu in Anspruch zu nehmen und zu erleben. Amen.